Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen beim politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Mittlerweile die 21. Ausgabe. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das leider meiner persönlichen Ansicht nach zumindest in den österreichischen Medien ziemlich untergeht. Wir leben in einem der 15 reichsten Länder der Welt und trotzdem ist Kinderarmut ein mehr als weit verbreitetes Phänomen, was gerade die aktuellen Erhebungen der EU zum Thema Armut wieder nachdrücklich nachgezeichnet haben. An den Mikrofonen für euch sind heute
Sabine,
Hanna,
Günni
und Axel. Wir haben uns heute eine Expertin zum Thema Kinderarmut eingeladen. Die Hanna beschäftigt sich ja beruflich mit dem Thema. Wir anderen sagen ja nur die, unter Anführungszeichen, die politische Meinung dazu haben, die man wahrscheinlich kurz zusammenfassen kann, in dem Sinn, Kinderarmut ist schlicht und einfach scheiße und gehört bekämpft bis zum geht nicht mehr. Aber tatsächlich ist es trotzdem oft wichtig, einfach zu wissen, was denn die Ursachen sind und was die teilweise grausigen Auswirkungen sind. Hanna, du hast uns dankenswerterweise für unseren Betriebsratsblog einen Text zur Verfügung gestellt, wo selbst für mich, und ich bin jetzt kein Spezialist bei dem Thema, aber es ist auch nicht so, dass ich gar nichts weiß, und trotzdem waren für mich neue Themen drinnen, zum Beispiel wie das einfach Kinder aus armen Familien deutlich seltener schwimmen können oder solche Dinge. Also es geht wirklich ganz um Alltagsgeschichten, die eigentlich selbstverständlich sein sollten in einem Land. Vielleicht magst du mal kurz anfangen und so einen runden Bogen schlagen über das, was sind die Ursachen, aber auch was sind die Auswirkungen auf die Kinder und ihre Familien.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über Kinderarmut sprechen können. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema in einem der reichsten Länder der Welt, ein Thema, über das wir eigentlich nicht mehr reden müssten, wenn es den politischen Willen gäbe, Kinderarmut abzuschaffen. Und gleich vorneweg, ich bin überzeugt davon, dass es möglich wäre, Kinderarmut in Österreich zur Gänze abzuschaffen. Aber dazu später mehr. Wenn wir über Kinderarmut in Österreich reden, können wir uns die Zahlen anschauen. Es gibt mehr als 350.000 Kinder, die von Armut und Ausgrenzung gefährdet sind. Was bedeutet das? Es gibt 350.000 Kinder, für deren Eltern es eine Katastrophe ist, wenn die Waschmaschine kaputt wird, die Sorgen haben, wie sie ihre Miete bezahlen, wo am Ende des Monats die Lebensmittelauswahl krass reduziert ist. Wir wissen aber auch, dass es dass Armut bedeuten kann, dass 164.000 Kinder in Österreich, und das ist immer wichtig zu betonen, in feuchten Wohnungen leben. 225.000 Kinder und Jugendliche leben in überbelegten Wohnungen, also wo es quasi zu wenig Platz gibt, um zu spielen, zu lernen, gemeinsam zu leben. Und dieses Thema ist auch deshalb so bedeutsam und aktuell, weil die Corona-Krise vieles von dem, was Kinderarmut betrifft, einfach ganz massiv verstärkt hat. Ganz viele ungleiche Möglichkeiten, Teilhabechancen, die für alle Kinder in der Corona-Krise reduziert gewesen sind, nochmal für armutsbetroffene Kinder ganz massiv verdrängt hat, verschlechtert hat. In der Forschung versuchen wir, wenn wir über Kinderarmut reden, uns einen Überblick dadurch zu verschaffen, dass wir versuchen, unterschiedliche Dimensionen oder Bereiche des Lebens zu trennen, um sie analysieren zu können. Armut hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Diese Viererteilung ist einfach nur eine, um es greifbarer zu machen. Es gibt gesundheitliche Auswirkungen. Armutsbetroffene Kinder haben häufiger Schmerzen, psychosomatische Belastungen. Sie bewegen sich weniger, sie haben ein höheres Adipositas-Risiko, sie haben ein höheres Unfallrisiko. Sie haben im Bereich des Kulturellen geringere Möglichkeiten im Bildungssystem, ihre Interessen zu verfolgen, am Bildungssystem teilzuhaben. Über die materiellen Einschränkungen, was Wohnbereich angeht, habe ich schon gesprochen. Aber das bedeutet auch, dass zum Beispiel Kinder am Ende des Monats die sogenannte Toastbrotzeit einläuten müssen. Das hat ein Kind in einem Forschungsprojekt, an dem ich mitwirken darf, so beschrieben, dass sozusagen das Ende des Monats ist die Toastbrotzeit, also wenn quasi hier nichts mehr übrig ist vom Familienbudget und dann einfach sozusagen der Toast, dass die Hauptmahlzeit wird. Und was auch noch zu dem Materiellen gehört, sind eben die Wohnverhältnisse beispielsweise, aber auch die Möglichkeiten, Freundinnen und Freunde in die Wohnung einzuladen. Ja. Und solche Einladungen, gerade bei Schulkindern, beruhen oft auf Gegenseitigkeit. Beim Geburtstagsfest werde ich eingeladen, muss ich ein Geschenk mitbringen, kann ich da hingehen. Gleichzeitig, wenn ich Leute einlade, werde ich auch öfter eingeladen und so weiter. Und quasi neben dieser gesundheitlichen Dimension, der kulturellen Dimension, wo wir das den Bildungsbereich dazu zählen können, aber auch viele andere Möglichkeiten, wie die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen, das Materielle, gehört dann sozusagen noch alles, was den sozialen Bereich angeht. Kinder, die armutsbetroffen sind, haben ein höheres Mobbingrisiko, machen mehr Gewalterfahrungen, haben weniger Sozialbeziehungen, weniger stabile Sozialbeziehungen. Und wir sehen dort, wo es eben ein festes Netz an sozialen Beziehungen gibt, wo die Nachbarinnen und Nachbarn, die Familie aufeinander schaut, wo man zusammenhilft, sind die Diskriminierungen, die die Kinder erleben, auch ein bisschen geringer. Das betrifft sozusagen diesen Bereich des Sozialen. Und wenn wir sagen, Armut betrifft alle Lebensbereiche, dann sind das eben vier, die man für Kinderarmut rausnehmen kann, wo es ganz viel Forschung dazu gibt, aber wenig politischen Willen, da was dran zu ändern.
Mir erinnert diese Toastbrotzeit irgendwie an meine Uni-Zeit. Ich habe in einer Zeit studiert, wo man so 10-mal im Jahr Studienbeihilfe bekommen hat, nämlich in die 2 Sommermonate nicht. Und das waren die 8 Schilling-Wochen. 1 Kilo Spaghetti und 1 Schilling beim Hofer und 7 Dosen Pilate, jeweils 1 Schilling beim Hofer hat gemacht, 8 Schilling. Und die ganze Woche war die Ernährung gesichert irgendwie. Eigentlich eine relativ gesunde Ernährung, aber auf Dauer eben auch wieder überhaupt nicht. Dann eine kleine Nachfrage noch. Ich denke jetzt an dieses in der Sozialdemokratie weit verbreitete, wir wollen, dass alle etwas erreichen können, wir wollen, dass alle etwas leisten können. Ich finde ja Bildung total wichtig, aber ist es nicht so, dass bei Kindern mit so einer Ausgangssituation eigentlich die Wahrscheinlichkeit extrem groß ist, dass sie selber die sind, die auf Dauer, ich sage es jetzt politisch, polemisch, unten am unteren Rand der Gesellschaft verbleiben?
Auf jeden Fall. Also Bildung wird in Österreich weitergegeben, vererbt. Das österreichische Bildungssystem ist dafür da, soziale Unterschiede zu konservieren, nicht die aufzubrechen. Und das reproduziert sich an ganz vielen unterschiedlichen Stellen. Wenn es um die Nachhilfe geht, wir haben leider keine Ganztagsschule. Was das für Frauen bedeutet, kann man wann anders diskutieren. Aber das heißt, dass die Eltern quasi ganz stark sich ins Bildungssystem involvieren müssen. Sie müssen sich um die Nachhilfe kümmern, sie müssen den Stoff wiederholen. Die österreichische Schule versteht ihre Aufgabe, und das heißt nicht alle Lehrerinnen und Lehrer, aber das System ist so angelegt, dass die Kinder den Stoff in der Schule hören und zu Hause wiederholen. Aber wer macht das zu Hause? Das machen die Eltern. Und wenn man eine Familie ist, in der es vielleicht sprachliche Herausforderungen gibt, in der eine alleinerziehende Mutter einen Vollzeitjob hat, wer wiederholt dann quasi? Und da wiederholen sich dann ganz viele Dinge. Aber da geht es auch darum, wie viele Bücher sind zum Beispiel zu Hause. Also mit welchen Ressourcen kann ich darauf zugreifen? Wenn wir jetzt an Corona denken, wie schnell ist das Internet? Gibt es einen Laptop, gibt es ein Tablet zu Hause, mit dem man die Hausübungen erledigen kann oder nicht? Kann ich quasi ohne Ruckeln folgen? Kann ich mich melden? Traue ich mich, das Mikrofon einzuschalten? Oder ist es so furchtbar, dass alle die Ohren zu halten, wenn ich mich sozusagen melde? Also gerade im Bildungsbereich wird da ganz viel reproduziert. Kinder, die ja aus einem Akademiker in den Haushalt kommen, haben eine fast viermal so hohe Wahrscheinlichkeit, dann auch einen Hochschulabschluss zu erlangen als andere. Und also du hast deine Studierendenzeit angesprochen. Ich glaube sozusagen, das kennen viele Leute, dass das im Studium vielleicht ein bisschen knapper wird. Ich glaube, dass man es nicht vergleichen kann, wenn man für sich selber verantwortlich ist, als Studentin, als Student, wo man vielleicht mal Dumps dann geht, wenn das Budget eng wird oder mal sich was ausborgt oder wenn man als Familie dem eigenen Kind sagen muss, dass es jetzt leider nicht mit auf den Skikurs fahren kann. Und da ist nochmal, glaube ich, eine andere Verantwortung, eine andere Dimension dahinter, ein anderes Schamgefühl auch, ein ganz großes Thema, wenn es um Armut geht. Aber dass soziale Absicherung von Studierenden ein Problem ist, ist natürlich klar, und dann zeigen auch die Zahlen, dass dann das Armutsgefährdungsrisiko bis 25 immer noch höher ist, weil das natürlich viele Studierende betrifft. Und das betrifft dann vor allem Studierende, die halt von den Eltern nicht die 1000 Euro überwiesen bekommen als Taschengeld fürs Studieren.
Und da sind wir beim Punkt als Taschengeld, ja. Weil da ist ja vieles an Grundleistung ja vorher schon da, und da geht es um die On-Top-Geschichten. Also ich sehe das aus einer ähnlichen Sicht. Wir haben einen Kindergarten und eine Kleinkindgruppe. Wir sind am finanziellen oberen Rand der Gesellschaft. Wir haben ein Montessori-Haus, wir können Einnahmen verlangen. Aber wir haben in der Corona-Zeit auch gesehen, wie eben dann auch dort schon gesagt wurde, können wir vielleicht einmal einen Monat pausieren. Und das sind Eltern, die einfach ihr Geld für die Bildung ausgeben, weil sie sich denken, ich verzichte bei mir und ich investiere in meine Kinder dafür, dass die eine Ausbildung bekommen, die besser war als meine. Und da haben wir aber ganz, ganz viele Menschen, die aus der gehobenen Schicht kamen, aus anderen Ländern, die gesehen haben, in Österreich gibt es ein Bildungsniveau, das noch sehr hoch ist, und da investieren wir noch on top. Und das war für uns schon sehr spannend zu beobachten. Und da reden wir aber davon, dass wir hier in Wien noch in einem Bundesland leben, wo Zuschüsse von der Gemeinde sehr hoch sind. Also ich habe eine Freundin, die hat in Niederösterreich eine Kindergruppe, die bekommt für ein Kind unter 3,5 nicht die 700 Euro, die wir bekommen in Wien, sondern 150, und das bis um 12 Uhr. Und dann sind wir wirklich bei einer sozialen Armut, die Kinder erleben, weil die sind dann irgendwo alleingelassen, und das im Kindergartenalter. Die Eltern müssen arbeiten gehen, damit sie sich ihre Grundvoraussetzungen überhaupt einmal leisten können, Wohnen, Essen, Kleidung, Basics. Und wenn wir in Wien hier irgendwas anbieten können, weil wir die Möglichkeiten haben mit einer Kulturumgebung, die einfach vorhanden ist, ja, wir haben ein Kindermuseum, wir haben so etwas in dieser Stadt, was machen dann Kinder am Land? Die haben überhaupt keine Chance. Und dieser Stadt-Land-Gefälle dann noch dazu, zu allem, was du vorher gesagt hast, macht die Sache ja noch viel, viel drastischer und dramatischer. Und das Schamgefühl am Land, wo sich jeder kennt, ist ein ganz anderes als in der Stadt. Die Anonymität der Großstadt, die verbirgt die Armut ja, was also für die einen, die es finanzieren könnten, Vorteil ist, weil man sieht ja niemanden, der hier arm ist. Na, kein Wunder, der geht schon raus und sagt, hey, ich bin der Arme. Und das kommt ja dann nachher auch noch dazu, dass die Menschen, die es eigentlich ändern könnten, nichts tun müssen, weil es ist nicht präsent. Und die Menschen, die etwas machen könnten, die haben keine Ahnung, weil sie selber beschäftigt sind mit so vielen Dingen. Und deswegen sage ich auch sehr, sehr laut immer wieder gerne, da fehlt dann schon irgendwo die starke Sozialdemokratie oder Gewerkschaftsbewegung, die das immer wieder artikuliert und auch in den Medien dieses Thema vorantreiben sollte. Wenn nicht wir, wer sonst?
Ja, ich sehe das eigentlich sehr ähnlich. Für mich stellt sich in dem Bezug eine Frage, und zwar, ob wir nicht generell die Gesellschaft in dem Zusammenhang auch ein bisschen shapen sollten. Weil wenn das wichtige Thema mal in die Medien kommt, dann hört man immer eben von den jetzt gerade auch zitierten Skikursen. Und die Frage ist, ist ein Skikurs überhaupt wichtig für irgendjemanden? Und das, was man nämlich nie hört, sind nämlich genau diese Dinge, dass Kinder in verschimmelten Wohnungen leben, dass Kinder in Österreich nicht genug zu essen haben oder kein gesundes Essen haben. Also dass es da wirklich um diese basalen Dinge geht. Und ich glaube, das ist einfach unsere Aufgabe, das aufzuzeigen, weil um einen Skikurs geht es definitiv nicht beim Thema Armut. Da geht es wirklich um basale Grundbedürfnisse, da geht es um Bildung, da geht es um Ernährung, da geht es um Gesundheit. Und da finde ich, dass wir eben gefordert sind, das auch anders aufzuarbeiten und anders darzustellen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz vielen Menschen einfach nicht bewusst, was Armut in Österreich wirklich bedeutet.
Gleichzeitig glaube ich, dass für die Kinder der Skikurs manchmal vielleicht besonders wichtig ist. Und dass wir haben zum Beispiel Interviews mit Kindern gemacht, die erzählen, dass für sie quasi das Coole daran ist, dass sie jetzt sozial abgesichert sind, dass sie sich in der Früh beim Kreisler auch eine Jause kaufen kann. Und jetzt wissen wir alle vermutlich, dass das nicht die Jause ist, die ich einpacken würde. Das sind nicht die Karottensticks und der Hummus und die getrockneten Erdbeeren ohne Zucker, sondern die kaufen sich halt, worauf sie Lust haben. Und vielleicht ist es auch leider ein Energy Drink mit einem Tier drauf. Aber das, was bedeutsam ist, ist, dass die Kinder die Möglichkeit haben, teilzuhaben an dem, was alle anderen auch machen. Und das ist, glaube ich, sozusagen das besonders Relevante an diesen Schulveranstaltungen. Nicht zu Hause bleiben zu müssen, wenn alle anderen fahren, gemeinsam diese Erfahrung zu machen.
Dazu zu gehören.
Genau, ja. Und ich finde das voll interessant, was du erzählt hast mit der Montessori-Gruppe und dass die Beiträge, dass die Eltern die Beiträge quasi zurückstunden lassen wollten. Ich glaube, die Corona-Krise hat was gemacht, dass so ein Milieu, das so freiberuflich ist, das normalerweise ein gutes Einkommen hat, aber vielleicht im Kulturbereich arbeitet, so eine kleine Erfahrung gemacht hat, wie das ist, wenn das Einkommen so wegbricht und diese sozialen Normen, die die Familie für sich selber irgendwie etabliert hat, so ein bisschen ins Wanken geraten. Und da bin ich neugierig, ob das so Solidarisierungsprozesse oder noch mehr Abstiegsängste, die von Rechten instrumentalisiert werden können, bedeutet. Und eine Sache habe ich aber noch zu den Montessori-Gruppen, weil ich finde es ein spannendes Stichwort. Gerade zu Kinderarmut bei Kleinkindern gibt es ganz wenig Studien, viel zu wenig. Da wissen wir eigentlich nichts drüber. Wir konzentrieren uns vor allem auf die Schule. Und das ist eigentlich sehr schade. Da ist wirklich noch ein großes Feld offen. Es gibt so ganz vereinzelte, kleinteilige Studien zu Zahngesundheit bei Kleinkindern. Es gibt quasi im Gesundheitsbereich hängt sehr viel an dem Thema Bewegung und Stillen. Und es gibt eine interessante Dissertation, die ich im Zuge der Forschung gefunden habe, die sich mit dem Thema Spielgruppen auseinandersetzt. Und das sind Kinder, die Mütter, da geht es vor allem um die Mütter, weil die ja oft die, das erste Jahr, oder die Wahrscheinlichkeit, dass sie das erste Jahr zu Hause verbringen, höher ist. Dass Kinder, die aus akademischen Haushalten kommen, eben sehr oft an Spielgruppen teilnehmen. Das heißt, dass deren motorische, aber auch soziale Kompetenzen ganz früh angeregt werden, während das eben bei Kindern aus armutsbetroffenen Familien wesentlich weniger der Fall ist. Das liegt natürlich an den Kosten. Also, ich habe mit meinem Kind einen Pickler-Kurs gemacht, das ist so fancy, pansy Vorläufer von Montessori, aber da legt man schon mal 400 Euro für seinen Semesterkurs mit einem Einjährigen hin. Das muss man auch irgendwie mal machen. Aber man muss auch überhaupt darauf kommen, dass man sowas machen will. Und wir wissen ja, dass Armut hat ja nicht nur die Dimension, dass die Leute das Geld nicht haben, sondern auch irgendwie den Zugang zu den Informationen, die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und so weiter. Und gerade bei Montessori und anderen Angeboten ist es eben so schade, dass das dann zu so einem Phänomen wird, dass halt vor allem akademische Familien machen werden. Wir haben uns auch einen Montessori-Kindergarten angeschaut, der hätte 400 Euro gekostet, da haben selbst wir dann geschluckt. So. Und gerade das war aber eigentlich ein Projekt, das initiiert worden ist, um quasi soziale Ungleichheiten zwischen Kindern auszugleichen. Und da ist irgendwie viel verloren gegangen und das finde ich, ist aber ein interessantes Thema. Gerade weil die Stadt Wien, im roten Wien, ist eine Vorreiterin im Kleinkindbereich auch war. Also diese Babys, die nicht auf dem Zeitungspapier geboren werden sollen mit dem Wäschepaket. Ich weiß nicht, ob ihr das Wäschepaket, diese Babybox jetzt kennt. Sie ist leider nicht mehr so cool. Aber ich finde, da haben wir als Stadt Wien oder auch als Sozialdemokratie irgendwie noch Luft nach oben, da zurück zu unseren Wurzeln und dann auch in die Richtung weiterzudenken.
Ich finde es ja, ich möchte jetzt nochmal die Schulsiegkurse aufgreifen, jetzt nicht wegen den Schulsiegkursen, sondern wegen Bewegung. Und es gibt ja offensichtlich, gibt es eindeutig einen Zusammenhang zwischen Bewegung, intellektueller Entwicklung, sozialer Entwicklung, kognitiver Entwicklung, kommunikativer Entwicklung. Wir sagen, das ist Mensch ein Ganzes. Ja? Und wenn ein Teil davon führt, dann entwickeln sich die anderen Teile auch. Ja, es geht jetzt nicht nur um Schulskurse, aber können sich arme Kinder so einfache Sachen leisten, wie die 15 Euro Mitgliedsbeitrag beim Fußballverein, der gleich ums Eck ist. Oder einen Schwimmkurs oder was auch immer irgendwie. Man weiß ja zum Beispiel, kann mich erinnern, eben, dass in eurer Studie, es können weniger arme Kinder schwimmen. Der König hat vorher so Armut allgemein angesprochen. Und ich habe dann ein bisschen drüber nachgedacht, ich arbeite jetzt seit, nein, eigentlich arbeite ich mein ganzes Berufsleben im Sozialbereich. Und wir wissen ja, dass in allen österreichischen Städten probiert wird, Armut an den Stadtrand zu verdrängen, so im Sinn von aus den Augen, aus dem Sinn. Trotzdem sieht man in Wien noch immer wieder wohnungslose Menschen zum Beispiel auf der Straße. Ich bin jetzt ein bisschen draußen, mein Sohn ist einfach viel zu alt, dass ich andere Kinder noch mitkriege in anderen Bildungseinrichtungen. Aber ich nehme bewusst im Sinn von Sehen, nehme ich Kinderarmut nicht wahr. Liegt das an mir, dass ich zu wenig genau hinschaue, dass ich auf das Falsche schaue, oder ist sie wirklich so unsichtbar?
Ich würde an der Stelle vielleicht meine Wahrnehmung einbringen wollen. Wen sieht man denn auf einem Spielplatz? Welche Mama hat denn Zeit, nicht um 18 Uhr, wenn der Kindergarten dann wirklich zumacht, das Kind abzuholen, sondern schon um 14 Uhr? Ja? Wer kann sich's leisten, den Nachmittag mit anderen Müttern und anderen Kindern am Spielplatz zu verbringen? Das ist nicht jemand, der 40 Stunden arbeiten gehen muss. Und da fängt es ja schon einmal an. Und wem gehört der Spielplatz? Ja, tagsüber den, die Zeit haben, und am Abend denen, die keinen Raum haben, wo sie hingehen können. Ich sehe das jetzt, ich bin jetzt in Tulnerbach zu Hause, da sitzen am Abend die Jugendlichen, die man halt tagsüber nicht zwischen Sacré-Cœur und Norbertinum herum strawanzeln sieht, ja. Am Abend sitzen dann die, die eben nicht in diese Schulen gehen, damit sie sich auch treffen können, wenn es schon ein bisschen dunkler wird. Ja, und das ist ja für mich auch ein Phänomen. Wie viele Leute siehst du bei dir in deinem großen Bau am Spielplatz? Ja, und mir fällt das ein, was du vorher gesagt hast, dieses rote Wien hatte eine Vergangenheit. Die Gemeindebauten wurden ja gemacht, damit diese Grünflächen dazwischen von Menschen benutzt worden sind. Da gab es ja ein Bad in der Mitte, das benutzt werden durfte. Da gab es ja ein soziales Gefüge, das zusammengehalten hat. Und da waren die Kinder dann draußen, konnten ihre Bewegung machen. Und da wurde auch mit den Kindern kommuniziert. Heute steht überall, die Wiese darf nicht betreten werden. Und das Wasser, wer da reingeht, ist sowieso schon persona non grata. Es dreht sich ja komplett um, das soziale Wien, das einmal da war. Maria Montessori war in Wien und hat mit der Stadt Wien Montessori-Gruppen in den Gemeindebauten etabliert. Die Austrofaschisten haben es 1933 zugesperrt, weil man nicht wollte, dass die Menschen miteinander reden.
Ich kann das auch unterstreichen und möchte es nur um einen Punkt ergänzen, wenn man sich jetzt den sozialen Wohnbau des Roten Wiens anschaut, eben mit diesen zentralen Plätzen, das waren autofreie Plätze, da konntest du dein Kind, auch wenn es erst 5 oder 6 ist, mit gutem Gewissen runterschicken und den ganzen Nachmittag spielen lassen. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Auch die Bauträger schauen ja oft, dass gar nicht das kindgerecht gebaut wird. Und das ist vielleicht auch was, was man da mitnehmen muss. Und wenn wir jetzt schon beim Wohnbau sind, ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin des kommunalen Wohnbaus und im Zuge dessen, warum nicht auch kommunale Spielgruppen in den Wohnbauten einführen. Also ich wohne auch in einem sehr großen Genossenschaftsbau allerdings und der wird begleitet vom Hilfswerk und da gab es von Anfang an das Angebot, eine Spielgruppe, eine wöchentliche zu besuchen. Und das habe ich mit meinen Kindern klein waren auch angenommen, was natürlich zur Vernetzung innerhalb vom Wohnbau sehr beigetragen hat, die Kinder nach wie vor befreundet sind. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit den Kleinen ist, ob das immer noch so eine Community ist, aber dieses Angebot war da und das wurde gut angenommen. Und ich glaube, das sind einfach Strukturen, die man ausbauen muss und wo man ansetzen muss, weil das sind ja auch dann Seilschaften, die Kinder schon im Kindergartenalter schließen, die sich dann eben über die Schule weiterziehen. Und da gibt es die Themen eigentlich gar nicht. Da wird auch die Jause geteilt und da wird alles gemeinsam gemacht. Und natürlich ist es jetzt schlimm, weil die Armut, die vielleicht da auch da war, nicht sichtbar ist. Aber andererseits geben solche Räume halt den Kindern dann auch die Chance, sie mal vergessen zu können. Und ich glaube, das ist halt auch was ganz was Wichtiges, dass man einerseits an der Bekämpfung der Armut dran ist und andererseits aber eben auch den Kindern, die jetzt schon betroffen sind, Strukturen und Räume und öffentliche Mittel zur Verfügung stellt, dass sie zumindest für einen Zeitraum die diese Ängste und Sorge vergessen können. Und ich muss da jetzt nochmal drauf pochen, aus anderen Gründen, weil ich Skikurse Fußball finde, aus umwelttechnischen Gründen, aber es muss ja nicht der Skikurs sein, es kann ja genauso gut die Waldwoche am Laberg sein, die genauso viel Spaß macht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und das vorher auch schon, zum Beispiel das Kindermuseum Wien hat ganz, ganz viele Gratisangebote, worauf man wirklich stolz sein können. Und ich glaube, wenn man diese Dinge fördert und auch in andere Städte Österreichs und aufs Land trägt, und einfach schaut, dass diese Angebote auch genutzt werden, dass man da schon ganz viel abfedern kann. Und ich glaube, über die anderen politischen Maßnahmen, die dringend notwendig sind, werden wir dann eh noch diskutieren.
Sabine, ganz kurz noch, weil die Hanna das vorher erwähnt hat, so dieser wichtige Aspekt des Kinder werden gegenseitig zu Kindergeburtstagen eingeladen, wenn es Geschenke gibt und wenn es auch gegenseitig passiert. Jetzt hast du zwar Kinder im Volksschulalter, ich habe viel Spaß mit einer gehabt vor zwei Tagen, ich nehme mal an, bei euch daheim, im Hause Sabine, ist das kein Thema, aber wie nimmst du das rundherum wahr irgendwie? Ist es so, dass dann Kinder aus dem Schulumfeld, aus dem Freundeskreis von deinen zwei wirklich nicht eingeladen werden, wenn sie, oder auch nicht hingehen, es gibt ja diesen Charme-Aspekt, ja, nicht hinzugehen, weil ich kein gescheites Geschenk mitbringen kann. Und gescheit heißt ja in unserer Gesellschaft da immer, dass es mit einem bestimmten finanziellen Wert versehen ist. Ich meine jetzt nicht mit echtem Wert, sondern einfach mit Euros. Aber wenn diese Euros manchmal viel weniger wert sind, wie irgendwas selber gemachtes oder was Kreatives oder was passt zu der Person, nimmst du das auch so wahr?
Also auf der Einladungsseite habe ich es nicht wahrgenommen, aber wie du richtig sagst, es gibt schon immer wieder Kinder, die zu Festen nicht gehen. Jetzt kann man natürlich darüber spekulieren, ob die Entschuldigungen, die dann kommen, wirklich jedes Mal zutreffen oder ob das eben andere Gründe hat. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch noch nie aktiv hinterfragt habe, weil man hat dann schon eine Hemmschwelle. Also gerade wenn man jetzt die Familien nicht kennt und dann nur eine Absage über Signal oder WhatsApp kriegt, da wirst du jetzt nicht unbedingt nachfragen, stimmt das jetzt wirklich oder gibt es da Probleme? Ja, also ich meine, da wüsste ich auch nicht, wie man solche Sachen aufgreift. Und ich glaube, da sind halt dann auch wieder die Schulen gefragt, da vielleicht ein bisschen auch mehr die Eltern und die Elternhäuser einzubeziehen, um auch diese Dinge abzufedern. Weil ganz oft habe ich mir gedacht, ja, dann zahlen halt wir, die es können, ein bisschen mehr für diese Kinder. Das wäre ja überhaupt kein Thema. Aber natürlich ist von denen, die armutsbetroffen sind, einerseits die Scham da, aber es gibt genauso die Scham, Leute darauf aktiv anzusprechen, weil du weißt ja nicht, wie das Gegenüber reagiert. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema, weil ich glaube, in unserer Community wäre das nie ein Thema, wenn wir jetzt ein Kind hätten, das sich eben etwas nicht leisten kann, dass wir das einfach mittragen würden.
Komischerweise ist es aber ein Thema, auch in unserer Community, weil du brauchst dir das Thema Gewand anschauen. Frag doch mal all deine Bekannten jetzt im Schulumfeld, was die von einer Schuluniform halten würden. Einfach, dass eine Schule Einheitskleidung zur Verfügung stellt, damit soziale Unterschiede bei Kindern schon nicht sichtbar sind. Da würden viele schon sagen, naja, Uniform braucht man eins aber nicht anziehen. Und dann ist nämlich wurscht, woher die Leute kommen, weil da geht es um eine Uniform. Weil sie was anderes vielleicht damit verbinden, obwohl vielleicht der Sinn dahinter ein anderer wäre. Weil das Thema Kleidung ist ja schon etwas, wo es beginnt. Und das haben wir im Kindergartenalter auch schon. Wo man ganz, ganz klar sieht, wenn jemand daherkommt mit einem neuen T-Shirt, mit einem Aufzug und mit stolz geschwellter Brust durch den Kindergarten geht. Ja? Und wir ersuchen Eltern, auf so etwas zu verzichten, weil es dort nicht passend ist. Das sollen sie am Nachmittag am Spielplatz herzeigen.
Und die Schuluniformen, entschuldige, sind auch schon immer selektiv irgendwie, weil Schuluniformen müssen im Regelfall selber gezahlt werden. Es stimmt schon, dass sie ein Stück weit sozial gleich machen. Aber irgendwelche Leute, die unter dieser Dimension sind, wo man sich die depperte Schuluniform leisten kann, werden damit aus diesen Schulen ausgeschlossen.
Genau,
außer man kommt irgendwann auf den Punkt, aber da kenne ich ehrlich gesagt kein einziges internationales Beispiel, dass man sagt, die Schuluniformen werden von der öffentlichen Hand, von der Schule oder von wem auch immer gestellt.
Und ich glaube, die Kinder finden dann einen anderen Weg der sozialen Distinktion. Der funktioniert dann über die Schultasche oder über den Laptop oder das Tablet. Also ich glaube, dass Schuluniformen sind eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht sicher, ob sozusagen der sozial effektivste Weg zu einer diskriminierungsfreien Schule ist. Aber ich finde, er greift zu einem wichtigen Punkt auf, nämlich dass ich glaube, den würde ich quasi weitertragen auf die Schulen. Weil was wir jetzt schon sehen, ist ein unheimlicher Stress von bildungsbürgerlichen Eltern, was eigentlich nach der Volksschule passiert. Wir wissen alle quasi, in der Volksschule können die meisten bildungsbürgerlichen Eltern sehr viel ausgleichen. Das ist nicht so schlimm, wenn die Kinder da nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie andere kriegen. Aber quasi dann wird es irgendwann haarig. Ja? Und dann will man ja quasi das Kind aufs Gymnasium geht, weil das ist sozusagen die Grundvoraussetzung oder auf eine gute HTL oder eine gute HAK oder was auch immer, aber quasi der Stress der Eltern beginnt dann eigentlich nach der Volksschule, in der dritten Klasse Volksschule, je nachdem wie die Noten zur vierten sind. Und ich glaube, die große Herausforderung von Bildungspolitik müsste sein, die Angebote so attraktiv zu machen, dass bildungsbürgerliche Kinder, und das ist auch was, was die Melissa Erkurt ja in ihrem viel beachteten Buch quasi nochmal aufzeigt, die Angebote müssen so gut sein, dass Eltern, die ganz genau drauf schauen, wie das pädagogische Angebot ist, wie das Angebot des Essens ist, wie die Bewegungs- und Freizeitgestaltung in den Schulen laufen, dass die wollen, dass ihre Kinder da auch hingehen. Und ich glaube, das muss der Standard sein. Der Standard sozusagen, das ist das Gefühl, das ich habe, sozusagen, wir machen es okay für alle und die, die sich leisten können, machen dann Opt-out sozusagen und suchen sich dann die Nischen. Wir brauchen richtig tolle Schulen, in die alle Leute ihre Kinder unbedingt schicken wollen, weil das die besten Schulen sind, nicht die Privatschulen, die irgendwie, wo die Kinder nachher irgendwie einen Knacks haben, sondern die öffentlichen Schulen, weil das sind die besten. Die besten Lehrerinnen und Lehrer kommen an die Schulen, die die größten Herausforderungen haben. Das machen wir jetzt nicht. Ich war in der Rahlgasse, das ist eine Schule im 6. Bezirk, ein Gymnasium, und die größte Gruppe von Kindern, die nicht aus Österreich kam, waren Deutsche. Und danach kam lange nichts und dann kamen Kinder aus dem Iran, aber wir hatten sozusagen keinen repräsentativen Durchschnitt über die Sprachen, die Kinder zu Hause in Wien sprechen. Warum? Weil das eine Schule war, die sehr spezifisch auf einem sehr spezifischen Milieu, Mädchenförderung, Umweltschwerpunkt und eine voll super Schule, aber sozial extrem selektiv. Gar nicht so, weil die Notenhürde so da war, weil viele Leute wollten in die Schule, also sind sie quasi nach anderen Kriterien ausgesucht worden oder die Kinder da halt nach Wohnortnähe, im 6. Bezirk ist ein Selektionsmerkmal, aber halt auch nach dem Engagement der Eltern und welchen Eindruck die dort hinterlassen haben und so weiter ausgesucht worden. Deshalb ist sozusagen mein bildungspolitisches Plädoyer eigentlich die allerbesten Schulen für alle Kinder zu haben, damit wir richtig Lust haben, da unsere Kinder hinzuschicken. Und das ist zum Beispiel beim Kindergarten, da ist auch noch Luft nach oben. Also als ich das erste Mal in den Kindergarten reingegangen bin, in dem mein Kind jetzt ist, habe ich mir echt gedacht, so, es sieht aus wie im Amt und ich möchte hier keine Stunde verbringen. Es riecht grausig. Es ist ein Kindergarten für unter Dreijährige, aber sozusagen, sie machen halt die Fenster nicht auf, aus bestimmt nachvollziehbaren Gründen, aber es ist irgendwie schwierig, er sieht eben aus wie eine Amtsstube, ja, nicht wie ein Kindergarten. Wir bauen gar nicht Sachen für Kinder. Das hast du vorher auch gesagt, quasi bei den Wohnbauten, dass die Wohnträger auf die Bedürfnisse der Kinder schauen. Ich war jetzt gerade in Schweden und wir waren im Museum und dort sind die, das ist ein technisches Museum, das ist gar nicht so ein Museum für Kleinkinder, aber dort gab es ein Waschbecken in der Höhe meines Kindes, also für Kleinkinder. Und er hat es so toll gefunden und so wertschätzend, dass er sich dort die Hände waschen kann, ohne dass man ihn irgendwie umständlich halten muss. Und es ist quasi, also wenn wir eine Gesellschaft für Kinder machen, dann heißt das quasi halt viele Dinge umbauen müssen vielleicht. In Pippi Langstrumpf Museum waren wir, da gibt es sogar Klos auf der Kinderhöhe, mit Klotüren auf Kinderhöhe. Also da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft jetzt nicht nur beim Bildungssystem, sondern auch bei unserer Infrastruktur deutlich noch Luft nach oben, wenn es um die Bedürfnisse von Kindern geht, und das kommt dann allen Kindern zugute. Und dann braucht es natürlich Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung, die auch diese finanziellen Belastungen von armutsbetroffenen Familien wahrnimmt und verbessert. Also ich würde sagen, das ist ein Infrastrukturbereich und die beste Infrastruktur für Kinder, weil das Investitionen sind, die immer zurückkommen und sozusagen halt zusätzlich für armutsbetroffene Kinder sozusagen finanzielle Leistungen, damit sie auch selber entscheiden können, wofür sie das Geld ausgeben. Ich finde, das ist ganz oft ein Vorbehalt, der mir in der politischen Arbeit vorkommt oder mit dem ich konfrontiert bin, dass man sozusagen glaubt, die Armutsbetroffenen können nicht mit Geld umgehen. Und tatsächlich glaube ich, dass Leute nicht mit Geld umgehen können, wenn sie einen Dauerauftrag haben, gar nicht wissen, wie viel sie Strom und Gas bezahlen. Wenn einfach abgebucht wird und man sich keine Gedanken machen muss, dann ist das fein, aber mit Geld umgehen können die Leute, die die Rechnungen schauen, wann kommt die dritte Mahnung und wie muss ich die Rechnungen wann bezahlen, damit sich alles gut ausgeht. Und das sehen wir auch bei der Auszahlung der Kindergrundsicherung in dem Forschungsprojekt, in dem ich aktiv bin, dass die Armutsbetroffenen super gut mit Geld umgehen können. Die wissen genau, was, wo, wie viel kostet. Sogar die Kinder wissen schon, wo ihre Spielsache, die sie unbedingt wollen, wie viel kostet und wann ein Angebot ist und welchen Rabattcode man verwenden muss und so Dinge, auf die jetzt Kinder oder auch Eltern, die keine finanziellen Sorgen haben, vielleicht gar nicht schauen würden, weil es wurscht ist.
Du hast vorher den Kindergarten angesprochen und nachdem ich ja zwei Kinder habe, war meine Kindergartenerfahrung doch entsprechend lang. Und meine persönliche Erfahrung war in ein und demselben Kindergarten komplett unterschiedlich, weil es halt wirklich auf das individuelle Engagement der Pädagoginnen ankommt und Pädagogen. Und das ist eben auch so ein Punkt, wenn wir quasi einen gewissen Erziehungsauftrag in die Öffentlichkeit legen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das Personal, das diesen Erziehungsauftrag erfüllt, ordentlich bezahlt wird. Und das ist eben auch, finde ich, eine Forderung, die da auch mit hineinspielt. Also ich muss einfach pädagogisches Personal, ich muss die Kindergartenassistentinnen, ich muss die Lehrer, ich muss die alle ordentlich bezahlen, damit die auch Spaß an ihrer Arbeit haben. Ich muss für die Infrastruktur sorgen. Beim Punkt der Schule wären wir da eigentlich wieder beim Thema der Gesamtschule, die auch nur dann funktionieren kann, wenn eben die Infrastruktur so aufgebaut ist, dass die Bedürfnisse von allen Kindern erfüllt werden können. Also ich bin jetzt nicht so blauäugig, dass ich mit den bestehenden Schulen, die wir haben und wie die auch baulich beieinander sind, dass sie das Konzept umsetzen könnten, so wie es gehörte. Also müssen wir massiv Geld in die Hand nehmen, weil natürlich wäre das das allerbeste Modell. Alle Kinder sozusagen in einem Topf drinnen haben, aber innerhalb dieses Topfes jedes Kind individuell am besten fördern können. Und das wäre eigentlich das Ziel, auf das wir politisch hinarbeiten müssten.
Es ist aber auch so einfach, so hinzuarbeiten. Wir können ja ganz klar sagen, wenn die Wirtschaft und ihre politischen Vertreter immer jammern, dass niemand da ist, der die Leistung erbringen kann, dann müssen die Menschen halt auch langsam das Geld in die Hand nehmen von ihrer Seite, um am Anfang zu beginnen im Kindergarten. Wir haben ja noch immer das Glück, dass wir Kindergärten haben, die der Gemeinde gehören, wo Pädagoginnen, Pädagogen und Assistentinnen halbwegs vernünftig bezahlt werden. Im privaten Kindergartenbereich haben wir nicht einmal einen Kollektivvertrag. Ja, und da haben wir ein Lohnniveau, das ist einfach sehr, sehr tief. Wir haben Schulabgänger aus einer Baffe, wir haben Schulabgänger von anderen Einrichtungen, aber keiner will dort arbeiten, weil um das Geld, sich das anzutun, bei den Arbeitszeiten will keiner. Meine Frau sagt immer, wir diskutieren über Früh- und Spätbetreuung von Kindern, aber nicht über elterngerechte Arbeitszeiten. Und der Axel hat das auch richtig gesagt. Und auch alleinerziehende Mütter müssten doch einmal das Recht haben, am Abend wegzugehen. Wo ist die Betreuung dann? Und da reden wir von Müttern vielleicht, die sich sogar noch leisten könnten, wegzugehen. Und jetzt sind wir beim Thema Armut und Kinderarmut. Und was haben wir da? Nichts. Gar nichts. Wir leben in einem reichen Land und sparen am falschen Fleck oder lassen Menschen Geld, das sie eigentlich der Allgemeinheit zurückgeben sollten.
Die ärmsten armen Kinder, es ist ja oft nicht einmal leisten, dass ihre Kinder in den Kindergarten gehen, das muss man auch dazu sagen irgendwie. Und ich persönlich muss sagen, mir geht im Moment eine schlimmste Kauf. Ich kann sagen, dieses rote Wien, das so gerne plakatiert wird, ich war ja persönlich immer gegen eine Koalition mit dieser Kapitalistenpartei namens NEOS. Und was passiert jetzt? Genau das irgendwie, was immer zu befürchten war. Der liebe Herr Bildungsstadtrat Wiederkehr fängt an, von öffentlichen Schulen zu Privatschulen umzuverteilen. Irgendwie mit dem Argument, die Klassen sind nicht voll, gehen wir bitte zur Klassenschülerrückzahl von 25, die Schulen, die ein bisschen weniger gehabt haben, da werden ein paar Lehrer gestrichen und dann kann man die Marie irgendwie umverteilen. Keine Ahnung, an welche Privatschulen irgendwie. Also einfach genau das, was zu erwarten wäre von dieser drecks neoliberalen Partie irgendwie. Private Profite schaffen irgendwie und die Kinder, die sie nicht es Lycée oder was der Kuckuck, was auch immer, welche Schulleisten kennen, die bleiben wieder mal zurück irgendwie, Elitenbildung irgendwie. Ich bin ja persönlich total gespannt, es ist total lustig, wenn man so, also mehrere Innenhöfe stoßen vor meiner Wohnung zusammen. Sie sind leider voneinander getrennt, das ist städtebaulich ein bisschen ziemlich idiotisch. Für die Kinder sind diese Grenzen aber egal, weil die Tore sind einfach schöne Klettergerüste, die eigentlich nur dazu da sind, dass man zu den anderen Kindern in den nächsten Innenhof umkommt. Das ist natürlich schon eine gute gesundheitliche und sportliche Ausbildung. Jetzt ist aber die spannende Geschichte. Im Drübenhof wohnen ein paar Kinder, wo ich einfach weiß, da gibt es relativ wenig Geld bei uns. Bei uns im Haus gibt es zumindest drei Kinder, die in Krisen-WGs wohnen und die nur ganz selten bei ihren Eltern sind. Und dann wohnt gleich mal über mir und die russische Opernsängerin, die in der Staatsoper angestellt ist und wo der Sohn jetzt vom Luxushotel hausiert, wo sie jetzt dann hin auf Urlaub fahren. Ja, aber übrigens, der ist ja am wenigsten sozialen Kontakt zu seinen Eltern hat irgendwie. Der spielt am öftesten draußen definitiv. Ja, der hat massiven Bewegungsdrang, das muss ich schon zugeben. Also es ist nicht so, dass man ihn in den Innenhof foltern muss, ne? Der will schon herumrennen. Und der teilt auch noch total, der bringt einfach 5 Eis mit oben. Und wenn er zu mir kommt, dann kann ich eine Himbeere haben. Und so, nicht eine, 3 für meine 2 Freundinnen auch noch. Und so, das ist noch total okay. So, aber Herbst geht er ins Lycée. Und ich bin schon extrem gespannt, wie sie das auf sein Sozialverhalten, wie sie das auf seine sozialen Kontakte mit diesen Kindern, weil gerade die in den Krisen-WGs, da ist einer dabei, da bin ich mir sicher, dass er in dem ist, was man früher Sonderschule genannt hat. Ich sage es jetzt so irgendwie, weil die meisten Leute die Fachbegriffe einfach nicht kennen, der einfach wirklich ein, der ist 12 und hat ein Deutsch wie ein durchschnittlicher Dreijähriger. Wie dann, ob dann das noch als Spielkamerad, als sozialer Kontakt akzeptiert wird. Ja? Weil natürlich passiert durch solche elitäre Schulen, passiert auch soziale Prägung, passiert auch hierarchisches, elitistisches Denken, das in die Köpfe von den Kindern reinbracht wird. Genau darum gibt es ja solche Schulen, um einfach die Gesellschaft auseinander zu dividieren. Dieses Idealbild, irgendwie, Hanna, was du vorher gesagt hast, die Schulen sollen alle so toll sein, dass wir geil drauf sind, unsere Kinder hinzuschicken. Eigentlich Otto Glöckl ins Jahr 2021 transportiert, wunderschöne Vorstellung, jede Schule am besten an der Kinderrepublik. Wir sind weit weg davon irgendwie, da muss man total ehrlich sein, weil ja allein dieser Vorschlag, den sie ja, ich glaube, die AK hat als erstes entwickelt, dass man eben das, was heute Brennpunktschulen heißt, dass man einfach sagt, dort, wo es die meisten Probleme gibt, dort gehört am meisten Geld hin und dort gehört das beste Personal hin und nicht nur dieser, der mich persönlich immer total ärgert, irgendwie dieser Begriff mit dem Unterstützungspersonal, was einfach heißt, es gibt andere Berufsgruppen, die sind dazu da, um Lehrer zu unterstützen. Man muss endlich einmal kapieren, dass Schulen und System sind das nicht, wo es nicht nur auch Berufsgruppen gibt, ja, sondern wo sinnvollerweise gleichberechtigt Lehrerinnen, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen etc. pp. Wahrscheinlich noch mehrere andere Berufsgruppen gleichberechtigt zusammenzuarbeiten, damit die Kinder das kriegen, was sie brauchen, und das ist pro Kind ein bisschen unterschiedlich, aber es natürlich einen gemeinsamen Standard geben sollte, den jedes Kind mitkriegt irgendwie.
Ja, aber da sind wir jetzt genau bei einem Punkt, wo diese Krise ja noch das Problem verschärft hat. Ja, und wir bräuchten ja gerade in der psychologischen Betreuung bei weitem mehr Unterstützung. Das brauchen wir für Eltern, die nicht mehr auswissen. Ja, wir haben das selber gesehen, wir waren zu sechst. Die Freundin von meinem Ältesten war da, meine Tochter, mein Sohn, mein Zweiter. Meine Frau zu Hause irgendwie gemanagt, ich war zu Hause zu 6 auf 86 Quadratmetern, da waren wir noch gut bedient. Ja? Und jeder hatte einen Arbeitsplatz, auch wenn es übergangen ist, das Ganze in der Wohnung. Aber trotzdem war halt sichtbar, wir sind keine Lehrer und wir sind aber trotzdem noch zu Hause gewesen und konnten unseren Kindern helfen. Und jetzt gibt es ganz, ganz viele, und das war das, was mich vorher so fasziniert hat, Hanna, wie du gesagt hast. Und dann haben wir Menschen, die einfach in Wohnungen leben, wo einfach schon von vornherein zu viele Menschen drinnen sind. Jetzt hat man die alle zu Hause lassen. Dann sind aber wahrscheinlich auch noch die Mütter, die Väter in relevanten Berufen, die nicht da waren, und die Kinder waren wieder alleine. Und was wir jetzt an einem psychologischen Aufarbeitungsnotstand hier in diesem Land haben, und ich bleibe dabei, in einem der reichsten Länder der Welt, ja? Und alle glauben in dieser Regierung, naja, wenn wir Lockerungen zurücknehmen, fangen wir dort an, wo wir aufgehört haben. Das ist doch ein Schwachsinn.
Und es gibt ja gleichzeitig auch noch die Überforderung von Eltern irgendwie mit dem Ganzen unterstützen. Manche wollen nicht, manche können nicht irgendwie. Sabine, du hast irgendwie zu deinem Sohnemann am Samstag gesagt, ich will nie wieder Homeschooling. Ja, wenn ich das jetzt so deutlich sagen darf. Und bei euch daheim scheitert es ja echt nicht an der Bildung. Ja, es geht um einen Haushalt. Ihr seid jetzt nicht so die Reichen und das Geld kommt auch nicht aus der Wand aus, aber ihr habt beide einen qualifizierten Job, ihr habt beide studiert, und gerade im Volksschulalter geht es da überhaupt noch nicht um irgendwas, was man nicht erklären kann. Ja, sondern es geht ein Stück weit auch um Grenzen. Und ich glaube auch, dass Eltern Grenzen haben und Eltern Grenzen haben müssen irgendwie. Eltern wollen halt ganz bewusst, dass bestimmte Teile spezialisierte Einrichtungen übernehmen, und das ist gut und richtig so, und dass man nicht selber dafür sorgen muss, dass die Kinder, wurscht jetzt, ob es das kleine arme Eins ist, oder später irgendwie dann die Mengenlehre oder was der Kuckuck oder was auch immer lernen irgendwie.
Vollkommen richtig, aber, und da muss ich jetzt in einem Punkt ein bisschen konkreter werden, es geht überhaupt nicht um die Mengenlehre, es geht nicht ums Lesen oder Schreiben lernen. Das haben wir schon irgendwie zusammengebracht. Es geht schlicht ums Soziale. Es geht darum, dass die Kinder untereinander sein müssen, dass sie gegenseitig ihre Erfahrungen machen müssen. Und ich meine, die Sozialisierung fängt ja im Kindesalter an. Ich kann nur dann nicht von einem Jugendlichen erwarten, dass er weiß, wie er sich, ich sage jetzt auch selber spitz, zu benehmen hat, wenn er das nie gelernt hat. Und lernen tust du es nur unter Gleichaltrigen. Das kannst du zu Hause nicht bieten, außer du bist jetzt die
soziales Lernen.
Sehr zwölfköpfige Großfamilie am Dorf, wo noch, weiß ich nicht, Tante und Omas da sind. Also das geht einfach nicht und das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, das trifft jetzt ein bisschen vom Armutsthema ab.
Aber ich kann vielleicht helfen, die Brücke zu schlagen, weil quasi diese Erfahrungen mit Homeschooling, die waren, glaube ich, für alle Eltern mit Schulkindern wirklich extrem herausfordernd und prägend. Da könnte man zu besprechen, ob Eltern nicht im Jahr 2021 wirklich eine sechste Urlaubswoche ganz dringend gebraucht hätten und ob es da nicht eigentlich ein Recht auf sowas hätte geben müssen.
Eigentlich sechs zusätzliche Urlaubswochen als Kompensation.
Möglicherweise. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass armutsbetroffene Kinder von diesem Homeschooling und vor allem vom ersten Lockdown, wo auch die Einrichtungen so stark zugewiesen sind, ganz besonders betroffen waren. Das betrifft bei manchen das warme Mittagessen, das ist bei manchen sozusagen die tägliche Turnstunde, die wegfällt. Das heißt, die ganz starke Reduzierung der Sportangebote durch das Schließen der Parks und der Spielplätze, völlig absurde Maßnahme, wie wir heute wissen, aber quasi ganz massive Einschränkungen von den Aufenthaltsräumen, den Möglichkeiten, den Bewegungsräumen von Kindern und Jugendlichen. Und insofern quasi ja, Homeschooling für alle mega mühsam, aber für armutsbetroffene Kinder glaube ich auch was die über viele Semester hinweg noch begleiten wird. Die Bildungsdefizite, die entstanden sind, die sozialen Thematiken, wir wissen, dass die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ganz massiv darunter gelitten hat. Die Donovan Times hat da hervorragende Studien auch gemacht, auch die Universität Salzburg zu kleineren Kindern. Leider gibt es für Österreich keine Zahlen, die sozioökonomisch quasi nochmal genauer hinschauen, aber es gibt vergleichbare Studien mit Deutschland und die zeigen eben, dass die psychosozialen oder psychischen Belastungen durch die Corona-Krise bei Armutsbetroffenen, durch den beengten Wohnraum, durch die geringeren Gestaltungsmöglichkeiten und so noch stärker eingeschränkt sind. Und ich glaube, dass wir leider darauf hinsteuern, dann nochmal irgendwie in diese Situation zu kommen, weil wir sehen, dass die Corona-Politik der Bundesregierung genau in die falsche Richtung geht. Und ich gehöre sicher nicht zu denen, die sagen, es darf unter gar keinen Umständen wieder Homeschooling geben. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen. Ja? Also müssen das Eltern nebenbei machen oder anerkennen wir, dass Homeschooling, aber auch die Betreuung von den Kindern zu Hause eine Arbeit ist und dass es für die sozusagen eine Art Sonderkarenz geben könnte. Ich war im ersten Lockdown eben mit einem Einjährigen daheim, zwei berufstätige Eltern und also ich würde sagen, es hat mich 10 Jahre älter gemacht, weil wir, wie auch die SORA-Studie fürs Momentum-Institut gezeigt hat, natürlich die Arbeit in die Morgenstunden, in die Nachtstunden verschoben haben, ja, weil ein Einjähriger leider einfach nicht versteht, was ein wichtiges Zoom-Meeting ist und sich da auch irgendwie dann nicht davon abbringt, halt nach der Mama oder nach dem Papa halt zu schauen und dann halt auch sich lautstark bemerkbar zu machen. Und wir wissen aber auch, dass eben oder Menschen im Niedriglohnbereich halt oft trotzdem arbeiten waren, weil ihre Jobsystem relevant sind oder dass sie eben die massivsten Einkommensverluste haben, wodurch Stress in den Familien entstanden ist. Und wir steuern da leider dahin, dass wir das nochmal machen werden, weil die Politik einfach nicht schafft, diese Luftfilter zu organisieren. Wir haben zwar leere Konferenzräume, aber wir können da leider nicht die Kinder hinsetzen, weil die Schulen so unflexibel sind, dass sie die Orte nicht wechseln können. Also es gibt wirklich ganz viel im Bildungsbereich, was man hätte machen können und das ist jetzt der zweite Sommer, in dem es so wirkt, es wäre die Bildungspolitik und möglicherweise auch die Gesundheitspolitik eher so im Dornröschen schlafen. Dann gibt es sozusagen diesen Kindergarten und der ist ja absolut überhaupt kein Thema mehr. Also seit dem ersten Lockdown tun wir so, als könnten Kinder kein Corona bekommen. Das stimmt nicht mehr. Testet nur je nach Bundesland unterschiedlich gut oder schlecht. Aber genau, wir lassen die Pädagoginnen müssen sich nicht impfen, die Eltern haben da überhaupt keine Information darüber, ob die Pädagoginnen und Pädagogen geimpft sind. Die Impfung für die Kinder ist noch mindestens ein Jahr aber zum Ende des Jahres könnte es möglicherweise soweit sein, aber vermutlich eher später. Die Zulassung der Impfung für die Kleinen, also der Kindergarten, ist absolut überhaupt kein Thema. Da fängt es bei den Arbeitsbedingungen für die Pädagoginnen an. Unter welchen Bedingungen arbeiten die? Wie wird deren Corona-Risiko eingeschätzt? Aber auch, welche Rechte haben die Kinder auf einen Schutz vor Corona? Den haben sie offenbar überhaupt nicht in Österreich. Also Kleinkinder fallen unter die tun wir so, als wären sie nicht da Regelung. Das ist wirklich ganz ärgerlich und auch dann ärgerlich, wenn wir wissen, dass viele soziale Effekte der Corona-Krise, aber auch gesundheitliche Effekte eben sozial unterschiedlich verstreut sind. Wir sehen das in New York, dass armutsbetroffene Viertel oder Wohnviertel, die niedrige Einkommen haben, im Durchschnitt stärker von Corona betroffen waren, wo auch schwere Verläufe sozial unterschiedlich verteilt sind. Also es ist auch Corona ist ein soziales Thema, ja auch im Gesundheitsbereich.
Verteilungsfrage. Und man muss aber auch ganz, ganz klar sagen, gerade im Kindergartenbereich, da gibt es in der Bundesregierung auch niemand, der sich zuständig fühlt und was sagt. Das ist ja ein Armutszeugnis einer Bundesregierung, das ist ja faszinierend. Das muss man auch einmal ganz klar und laut sagen. Da hat keiner ein Wort gesagt zu Regelungen im Kindergarten. Die putzen sich gegenseitig ab. Das Bildungsministerium sagt, ich bin nicht zuständig. Das Gesundheitsministerium sagt, die Kinder können es eh nicht kriegen. Und ein Familienministerium hat nie ein Wort gesagt. Und es wurde eine ganze Branche, eine ganze Altersklasse und Eltern im Stich gelassen. Und das ist ein Armutszeugnis noch dazu.
Ich würde gerne noch kurz den Bogen schlagen vom Problem aufrichtig zu einer möglichen Lösung. Ich komme in der Sozialdemokratie sagt man immer prinzipiell, Sachleistungen sind besser als Geldleistungen. In der Gewerkschaft sagt man prinzipiell, Grundsicherung ganz böse, weil das kommt von den Konzernchefs. So, und jetzt entwickelt die Volkshilfe für Österreich ein Konzept, das heißt Kindergrundsicherung. Das heißt, es sind beide Begriffe, die die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung eigentlich negativ besetzt, kommen drin vor. Hanna, magst du uns das Konzept einfach kurz vorstellen oder unsere Hörerinnen genau genommen?
Also die Kindergrundsicherung ist ein Konzept, das die Volkshilfe Österreich in der Praxis anhand von einem Forschungsprojekt eben ausprobiert hat, um deren positive Wirkung zu analysieren. Und sie ist so aufgebaut, dass es einen Grundbetrag für alle Kinder in Österreich geben soll, der ungefähr einer erhöhten Familienbeihilfe betrifft. 200 Euro sind das. Und in unserem Modell, das auf den Zahlen von 2016 basiert, also wo man vielleicht eine Aktualisierung auch noch andenken muss. Und dann bedarfsorientiert für diese vier Dimensionen, die ich euch vorher aufgezählt habe, anhand unterschiedlicher Referenzbudgets und Überlegungen quasi, wie viel braucht ein Kind, wie viel kostet ein Kind. Und da kommen wir eben auf den Bereich, das quasi 625 Euro notwendig sind, um sozusagen so ein Grundbedürfnis von Kindern zu decken. Und eben 200 Euro ist der universelle Beitrag, der Rest ist bedarfsorientiert. Da gibt es sozusagen die Überlegung, bis 30.000 Euro Familieneinkommen, diese bedarfsorientierte Summen auszuzahlen und dann einschleifen, also sozusagen von rauf einschleifen zu lassen bis zu den 30.000 Euro. Aber ich finde, und das würde uns, um das auch noch zu sagen, ungefähr 2,4 Milliarden Euro kosten, vielleicht auch noch ein bisschen mehr.
Für alle Kinder in Österreich.
Also für alle Kinder der universelle Beitrag und für die, die es brauchen, diese Aufstockung, eine Kindergrundsicherung.
Also das heißt, gerade mal ein bisschen mehr als drei oder vier Großkonzerne jetzt unter dem Covid-Deckmäntelchen bekommen haben. Nein, ich will einfach nur, dass wir wissen, von welchen Beträgen wir reden. Ne?
Genau, aber ich finde, also da ist die Frage, die Summe sollte uns eigentlich nicht schockieren, wenn wir wissen, wie viel genau Covid gekostet hat. Aber der Punkt ist auch eigentlich, also in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die Kindern und Jugendlichen die soziale Teilhabe ermöglicht, ihnen ermöglicht, ein gesundes Essen am Anfang und am Ende vom Monat auf dem Tisch zu haben, sollen die Kinder sich das leisten können, was sie gerne machen wollen auch. Und diese Sachleistungen versus Geldleistungen, ich bin, das habe ich hier vorher schon gesagt, extrem dafür, dass wir alle Sachleistungen oder ich würde es eher soziale Infrastruktur zur Verfügung stellen und dass die toll ist und dass wir die alle gerne in Anspruch nehmen, ob wir armutsbetroffen sind oder nicht. Und dann gibt es eben noch diese Frage der Selbstbestimmung und der Möglichkeit, das Geld für was auszugeben, was uns allen vielleicht im ersten Moment als Entscheidung, die wir nicht nachvollziehen können, ermöglichen oder nicht. Und es gibt eine Familie in dem Projekt, die erzählt, quasi die Kindergrundsicherungen hat ihnen ermöglicht, dass es endlich mal Hot Dogs gibt. Und jetzt würden wir sagen Hot Dogs, wirklich. Aber das Kind erzählt das so, dass Hot Dog ist was, was sie nur an ganz besonderen Anlässen machen. Und da quasi wird lange gespart, weil dieses Brot teuer ist. Und alle Überlegungen, die Leute zu Hot Dogs haben, beiseite gelassen. Einfach, wie das Kind erzählt, dass es diese Möglichkeit hatte, diesen Hotdog auch an einem quasi normalen Tag mal zu organisieren mit der Familie, ist einfach extrem beeindruckend. Oder auch wenn Väter oder Mütter erzählen, dass sie sich mal wieder rausgetraut haben, einen Kaffee zu trinken, weil eben der finanzielle Stress nicht so da ist und dann die Teilhabe ermöglicht wird und dass den Kindern ja auch vorgelebt wird, quasi treffe ich Freundinnen und Freunde oder nicht.
Das heißt, es lassen sich ja Sachen kombinieren. Ich denke mir gerade, wenn wir jetzt wieder bei dem Schulskikurs Beispiel sind oder überhaupt bei jeder Form von Sport, das ist ja durchaus, was man als Sachleistung machen kann. Ja, Kinder, die es nicht leisten können, da gibt es ein bestimmtes Extrabudget in der Schule und die es nicht leisten können, wo man Einkommensgrenzen dafür einführen kann, kriegen das einfach als Sachleistung. Und dann gibt es, und ich glaube, das ist ja eine total wichtige Form von sozialem Lernen. Ja, Kinder kaufen am Anfang Scheiße mit ihrem ersten Taschengeld. Das ist einfach Realität. Ja? Aber das gehört ja dazu, dass man lernt, wie viel Geld wert ist, wie schnell das weg ist, wenn man nicht aufpasst. Und dass man zuerst lieber dreimal überlegt, bevor man am Blödsinn kommt. Das ist ja total eine wichtige Form von Lernen. Weil in dieser Gesellschaft braucht man halt einmal Geld, um sich bestimmte Sachen leisten zu können. Jetzt können wir alle sagen, eigentlich wollen wir keinen Kapitalismus. Das stimmt definitiv, aber wir leben halt im Kapitalismus. Das heißt, es geht darum, dass Kinder auch lernen, im Kapitalismus zu leben. Und da geht es halt schlicht und einfach um Geld. Ja, wir sind eigentlich schon wieder am Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Unser nächster Podcast kommt bestimmt, wenn er euch gefallen hat. Dazu bitte weiterverbreiten. Ihr findet ihn auf alle unsere Social Media, auf der Website auf widerstand.at. Wenn ihr Ideen für weitere Themen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, dann gebt uns bitte Bescheid einfach auf kontakt@aufwiderstand.at. Die Sabine hat mir gerade ein Zeichen gegeben, das ich nicht verstanden habe, deswegen wird sie es einfach selber sagen.
Unser grandioser Podcast ist jetzt auch auf Spotify zu finden.
Unser grandioser Podcast ist seit neuestem auch auf Spotify zu finden. Das heißt, wir schaffen es mittlerweile auch in den kapitalistischen Markt vorzudringen. Das heißt, darüber kann er noch leichter abonniert werden. Ja, mit viel Bauchweh, das ist immer das Problem. Wir sind ja alle mit viel Bauchweh auf Facebook. Andererseits ist die Realität, wenn man politisch irgendwas beeinflussen will, dann kommt man ohne Social Media nicht durch. Wie auch immer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Rückmeldungen habt, lasst es uns zukommen. Wenn ihr es weiterverbreitet unter dem Podcast, dann freuen wir uns am allermeisten. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.